Wir sind ja in der Predigtserie Lebe Orange und das letzte Mal haben wir die gelbe Farbe gehabt, die Gemeinde, das Licht. Heute haben wir die Familie, die rote Farbe und das nächste Mal dann Orange. Wie geht das miteinander dann zusammen? Das Schöne ist ja, wir haben drei Predigten zu dem Thema und wir haben drei Prediger in der Krishona. Von daher, jeder macht eine Predigt zu dem Thema. Und als wir verteilt haben und kam an Familie, hat man so in die Reihe geguckt und hat gesagt, komm Uwe, du bist der Älteste, graue Haare irgendwie. Das ist so der Padre, der kann wahrscheinlich am ehesten über Familie reden. Und so ist mir das Thema zugeflogen. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist ein schönes Thema und ich freue mich auf das Thema Familie. Das ist wirklich etwas Schönes. Ich möchte euch als allererstes ein Bild von meiner Familie zeigen. Das ist meine Frau Renate direkt neben mir und dann unsere beiden Töchter ganz links, die Ellen. Sie ist jetzt 30, verheiratet, hat eine Tochter. Wir sind beide also schon Opa und Oma. Dann die andere Tochter Iris, sie ist 28 jetzt, gell? Ist auch verheiratet und beide gehen in eine Gemeinde nach Konstanz. Das ist so unsere ganz nahe, unsere Familie. Dann das nächste Bild zeigt meine Familie ein bisschen im größeren Umfeld. Da ist mein Vater dann mit drauf, meine Eltern, meine Geschwister, Tanten und Nachkömmlinge dazu. Das ist am 80. Geburtstag von meiner Mutter, wo wir bei uns im Garten zusammen gefeiert haben und nachher auch noch gegessen haben miteinander. Das nächste Bild zeigt so eine typische Knoblauchfamilie. Wenn es Bilder von der Familie Knoblauch gibt, sind wir eigentlich immer am Essen. Weil miteinander essen, miteinander Gemeinschaft pflegen, sich gut gehen, miteinander reden und so, das ist einfach immer schön. Das ist schon so ein Insider irgendwie, wenn es Bilder von unserer Familie gibt, immer am Tisch. Das nächste Bild zeigt das in einem anderen Tisch, da sind wir draußen im Garten, wenn irgendjemand Geburtstag hat oder so, dann wird gegrillt bei uns im Garten und dann ist man als Familie zusammen und dann genießt man das. Und das ist etwas Schönes. Familie habe ich immer als sehr positiv erlebt. Mein Opa, um jetzt mal weit zurückzugehen, der hat ein kleines Unternehmen gehabt und damals ist es gut gelaufen, hat sich 1, 2, 3 Häuser mit Gärten und allem zusammen angeschafft und wir als Familie, wir waren dann immer gefragt, wenn es darum geht, Unkraut jetten, Bohnen ernten, Mirabellen auflesen, Most machen und so. Ihr könnt euch, wir als Kinder, wir konnten Apfelsaft echt nicht mehr sehen. Vielleicht könnt ihr als Thurgauer das ein bisschen nachempfinden, weiß nicht. Aber wir hatten so eine Streuobstwiese und da wurden irgendwie tonnenweise Äpfel zum Mosten gebracht und es gab einfach Jahr ein, Jahr aus immer Apfelsaft. Das ist super gesund, gell? Ist mir klar, aber als Kinder stand es uns irgendwo. Aber als Familie war es natürlich schön, man hat miteinander profitiert von dem Garten vom Opa. Später nachher, als mein Vater sein Haus gebaut hat, da hat der Onkel mitgeholfen, der Schreiner, dann hat ein anderer Onkel, der kam vom Bau, dann hat der Opa noch mitgeholfen und miteinander ging das eigentlich relativ zügig und relativ kostengünstig. Das ist ja wirklich ein Segen in der Beziehung als Familie. Und als wir dann unser eigenes Haus gekauft haben, haben auch Eltern und Schwiegereltern finanziell und auch mit Manpower mitgeholfen. Von daher war das mal rein auch vom Äußeren einen Segen, so eine Familie zu haben. Wenn man sagt, die Familie, dann fällt einem vielleicht auch gleich so der Mafia-Clan ein. Das ist ja immer so die Familie und dann ist da der Padre, der guckt. Aber der guckt, dass es der Familie gut geht und nur die Familie und da wird das dann auch rücksichtslos durchgesetzt. Die Familie zählt einfach. Heute geht es also um Familie. Im Rahmen eingebettet, das Gesamtthema ist ja Orange und Orange Leben. Das hat zum Ziel, wie erreichen wir die nächste Generation am besten mit dem Evangelium und wie können wir am besten helfen, dass sie zum Glauben finden. Und letzten Sonntag, da hatte Paul und Elias über die Gemeinde gesprochen, die gelbe Farbe, das Licht, das wir bringen, zum Beispiel im Kids-Treff, bei der Ameisli, bei der Jungschar, im Follow Me, im TC, da, wo wir versuchen, Licht zu bringen und zu erklären, was hat zum Glauben auf sich. Heute geht es um die Familie, rote Farbe, Liebe, wie das also in der Familie funktioniert. Und am nächsten Sonntag, dann ist Simi dran und wird darüber sprechen, wie bringen wir das zusammen das Licht der Gemeinde, die Wärme, die Liebe in der Familie. Heute geht es also um die rote Farbe. Und ich möchte zwei Beobachtungen mit euch da am Anfang teilen. Eine Beobachtung, die ist völlig subjektiv von mir. Als ich mit meiner früheren Musikarbeit auf Tourneen war, da waren wir immer 40 Personen zusammen. So ein Chor, Band, Techniker, Roadies, Koch und was weiß ich was alles. Und wenn wir Zeit hatten miteinander, dann haben wir mal ausgetauscht, wie seid ihr denn zum Glauben gekommen? Und die Leute haben so angefangen zu erzählen, wie das so ging. Und das ist unglaublich für mich gewesen. Der eine sagt, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Gut, ein Haus kann nicht christlich sein, aber ihr wisst, was sie meinen, so ein frommes Umfeld halt. Also Eltern waren gläubig und so. Der Nächste hat erzählt, bin im christlichen Elternhaus, der Nächste christliches Elternhaus, der Nächste christliches Elternhaus. Und ich dachte da irgendwie so, hey, haben andere auch noch eine Chance irgendwie. Also das scheint wirklich was ganz Spezielles zu sein, das Vorrecht zu haben, in einer Familie aufwachsen zu können, in der die Eltern gläubig sind und in der man den Glauben auf die Art nahegebracht kriegt. Das ist jetzt sehr subjektiv, meine Beobachtung. Gehen wir zu einer empirischen Untersuchung, die Christian Zwicky gemacht hat. Er hat in seiner Abschlussarbeit zum Studium am TSC auf Krishona eine Arbeit geschrieben zu dem Thema, wer hatte einen Einfluss auf die Entscheidung für Jesus? Und er hat eine Umfrage gemacht. Gelb heißt starken Einfluss, orange ist Einfluss, weniger Einfluss oder gar kein Einfluss. Das sind die Farben. Und hat untersucht, wie kamen die Menschen zum Glauben. Als allererstes oben wird als ersten Grund genannt die Mutter. Als allerhäufigster Grund, warum hat sich jemand für Jesus entschieden? Die Mutter. Also das ist wirklich Familie, gell? Dann dachte ich natürlich am zweiten Platz, da kommt der Vater, aber da kam leider Lager und Leiter oder der Lagerleiter. Und an der Stelle finde ich es wichtig, da versteht ihr jetzt vielleicht auch, warum es ein Pfilah gibt, warum es ein Osterlager gibt, warum es ein Sommercamp gibt, warum wir Wohnwoche machen und sowas, weil das ein Punkt ist, der bei vielen geholfen hat, Jesus kennenzulernen. Am dritten dann glücklicherweise kommt der Vater. Da war ich echt beruhigt nachher. Und nachher, wenn ihr den Rest noch anschaut, da seht ihr viele andere Punkte noch. Und Simi, weiß nicht, ob du jetzt gerade da bist, tut mir leid, gell, Jugendpastor der Vorletzte. Das ist jetzt schade an der Stelle. Der Religionslehrer hat es natürlich noch schlechter getroffen, der arme Kerle. Aber man muss ja natürlich, also der Ehrlichkeit halber wieder sagen, Jugendpastor und Lagerleiter ist ja oftmals identisch. Aber es zeigt, es ist nicht das Amt, also der Jugendpastor, der mithilft, sondern es ist etwas Persönliches. Der Lagerleiter, mit dem man unterwegs ist. Und deshalb finde ich die Untersuchung sehr wichtig, weil es einfach zeigt, ein gläubiges Elternhaus ist eine unglaublich große Chance. Mutter, Vater ganz oben vorne mit dabei, wenn es darum geht, dass Menschen zum Glauben kommen. Wenn man anfängt, im Matthäus-Evangelium zu lesen, im ersten Kapitel liest du fast nichts anderes als einen Stammbaum. Da wird einfach aufgezählt, wer war der Vater von Jesus, wer war der Vater von Maria und Josef und wer war der Vater von... Und die ganze Verwandtschaft wird ein ganzes Kapitel gleich am Anfang aufgezählt. Das zeigt also, und da waren eigenartige Leute dabei, und das zeigt auf, dass die Familie einfach einen starken Einfluss hat und dass Familie nicht unwichtig ist, sondern dass sie wesentlich wichtig ist. Gleichzeitig muss man aber ehrlicher halber auch sagen, Familie kann auch der Albtraum sein. Also wenn ich um mich rumschaue, dann sehen wir Untersuchungen, jede zweite Ehe wird geschieden. Wenn ihr an alleinerziehende Mütter denkt, die wirklich ihren Alltag mit massivem Aufwand und Kräften bewältigen müssen und die darunter wirklich leiden. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass jede sechste Elternfamilie, also Alleinerziehende in der Schweiz, von Armut bedroht ist, wenn wir daran denken, dass tausende Kinder sexuellen Missbrauch erleben. Eine Untersuchung in Deutschland 2014 hat gezeigt, 14.191 Kinder haben sexuellen Missbrauch erlebt. 40% der Straftaten in der Schweiz geschehen im Bereich häusliche Gewalt und der größte Teil der Straftaten sind Vergewaltigungen. Also wenn man sich das vergegenwärtigt, dann muss man ehrlich sagen, es ist nicht einfach nur Familie, sondern es kommt ganz darauf an, wie wir Familie leben, wie Familie gelebt wird. Und ich möchte euch dazu ein Zitat vorlesen aus diesem Buch Orange Leben über die Bedeutung und über die Wichtigkeit der Familie. Auch wenn die Vorstellung von Familie in jeder Generation etwas anders aussieht, ist ihre Bedeutung bis heute geblieben. Wegen Familien werden Kämpfe geführt, Mauern gebaut, Regierungen gebildet. Sie ist das Herzstück der Zivilisation und der Haupteinfluss auf das menschliche Leben. Die Familie bildet das Ausgangsmodell für die sozialen, religiösen und politischen Strukturen jeder Generation. Das Wesen einer Familie wirkt sich auf den Lebensweg eines jeden Kindes und letztendlich auf die Zukunft einer jeden Nation aus. Also das macht deutlich die Bedeutung von der Familie als Institution. Was in der Familie gelebt wird, das hinterlässt Spuren in unserer Gesellschaft. Das ist irgendwo ganz logisch. Deshalb ist die Frage ganz entscheidend, wie lebe ich Familie? Wie präge ich meine Kinder? Was pflanze ich in deren Leben ein? Und dabei ist es nicht so wichtig, was wir unseren Kindern hinterlassen, sondern es ist entscheidend, was wir in unseren Kindern hinterlassen. Und damit möchte ich mich vielleicht erst mal an die Männer wenden. Wir machen einen guten Job, wir strengen uns an, wir schaffen, damit wir für unsere Familie ein gutes Umfeld bieten können. Und eine schöne Wohnung, ein Auto, Ferien und so weiter. Und wir machen irgendwie als Familienvater die verrücktesten Sachen irgendwie. Wir schauen sprechenden Tieren im Fernsehen zu, wir halten irgendwelche Kleintiere in Käfigen, wir essen Fast Food und wir hören Kinderlieder und was weiß ich was alles, damit es einfach unserer Familie und unseren Kindern gut geht, damit wir einen guten Rahmen für sie stellen. Aber wichtig finde ich dabei, dass wir nicht dabei vergessen, was für die Kinder wirklich wichtig ist. Dass wir uns also nicht nur hinterfragen, was hinterlassen wir ihnen, was bieten wir an Umfeld, sondern dass wir uns fragen, was hinterlassen wir in ihnen, was passiert in ihnen. Wir beide haben versucht, vor vielen Jahren, unsere Lebensvision mal schriftlich aufzuschreiben. Und da haben wir auch formuliert, was wir in unseren Kindern hinterlassen wollen, was für unsere Kinder wichtig ist. Und ich möchte euch da einfach nur einen Ausschnitt einfach mal vorlesen, damit ihr Anteil habt an den Gedanken, was wollten wir in unseren Kindern hinterlassen. Unsere Kinder erziehen wir zu selbstständigen Individuen und geben ihnen größtmöglichen Rückhalt in der Familie. Wir werden für sie da sein, wann immer sie uns brauchen. Für die Herausforderungen im eigenen Leben geben wir ihnen möglichst viel Wissen mit, dabei wird es keine Tabuthemen geben. Das Zentrum unseres Lebens ist der Glaube an die Liebe, Vergebung und Zukunft in Jesus Christus. Er wird unser Leben in jeder Faser bestimmen, für seine Ziele werden wir uns einsetzen. Also das ist jetzt einfach Familie Knoblauch. Wir haben uns das so vorgenommen. Ich sage das an der Stelle deshalb, weil ich euch ermutigen möchte, dass ihr euch selber auf den Weg macht und dass ihr selber für euch sagt, was ist für meine Familie wichtig? Was will ich, dass entscheidend in meiner Familie passiert und was in meiner Familie an Werten und an Prägungen hinterlassen wird? Also was hinterlasse ich in meinen Kindern? Was ist mein Vermächtnis? Was ist quasi so mein ewiges Erbe, das ich hinterlassen möchte? Ich möchte euch an der Stelle einen längeren Bibeltext zumuten. Und zwar steht der in 5. Mose Kapitel 6. Und das ist eine Stelle, in der Mose zum Volk Israel spricht, als sie ausgezogen sind aus Ägypten, durch die Wüste durch sind, kurz vor dem Land Kanaan stehen und bevor sie einziehen, Mose wird nicht mit dabei sein, er wird sterben und er gibt den Kindern Israel quasi so sein Vermächtnis mit. Er sagt Folgendes: Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen, also Rot, Liebe, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller eurer Kraft lieben. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und um die Stirn. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Mose warnt an der Stelle das Volk Israel, sich auf den Reichtum im Land Kanaan zu verlassen und quasi zu denken, jetzt haben wir es geschafft. Und er gibt ihnen Hilfen, wie sie das Erbe behalten können, indem er sagt, bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und um die Stirn. Also er fordert auf, Verantwortung zu übernehmen und auch für die Kinder diese Verantwortung zu tragen, indem er sagt, prägt sie euren Kindern ein, redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid oder ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Also er gibt ihnen da eine ganze Portion Ratschläge mit und bittet sie, Verantwortung zu übernehmen für die Erziehung später der Kinder. Zum Thema Verantwortung übernehmen möchte ich gern von meinem Vater erzählen. Er hat einen Bürojob gehabt und wenn er abends nach Hause gekommen ist, kann ich mich noch gut erinnern, dann sind wir miteinander auf den Fußballplatz gegangen, der ist direkt gegenüber von unserem Haus. Für uns drei Jungs war das natürlich klasse. Direkt gegenüber vom Haus war ein Fußballplatz, der war immer offen und mein Vater ist dann nach Hause gekommen und wir haben miteinander gekickt. Da hat man miteinander gekämpft, da hat man miteinander sich geärgert, da hat man miteinander Tore geschossen. Und ich kann jetzt im Nachhinein noch sagen, die Zeit, die habe ich als sehr wertvoll empfunden, weil ich gespürt und gesehen habe, mein Vater übernimmt Verantwortung für die Familie, indem er Zeit investiert, indem er für die Kinder da ist, indem er sowas Sinnloses wie Fußballspielen macht. Aber für uns Kinder war das wichtig und er hat ganz bewusst diese Zeit investiert. Ich habe noch niemand auf dem Sterbebett sagen hören, ich hätte mehr Zeit im Büro verbringen sollen. Sondern die meisten sagen, ich hätte mehr Zeit mit der Familie verbringen sollen oder hätte mehr Zeit mit meinem Ehepartner verbringen sollen. Und die Verantwortung, die hat er da wahrgenommen und hat die Zeit investiert und das fand ich wirklich super. Zeit ist ja Aufmerksamkeit, ist ein Stück Verantwortung, ist ein Stück Liebe geben, ist genau diese Farbe Rot, die man investiert. Erziehung heißt auch bewusst Werte vermitteln, auch wenn es schwierig ist. Auch wenn ich als Eltern sagen muss, wir machen das so und wir machen es nicht so, wie das andere machen. Das ist auch Verantwortung übernehmen, für Werte klarstehen und die auch manchmal, wenn es nötig ist, durchsetzen. Das bedeutet Verantwortung übernehmen. Und wenn ich euch das jetzt so sage, vielleicht haben manche den Eindruck, boah, du, jetzt kriege ich voll den Rucksack hier mit, jetzt muss ich nur das tun und jetzt muss ich nur das tun und Hilfe, ich habe schon genug. Habe schon ein ganzes Regal voll mit Erziehungsratgeber, die sagen mir alle, was ich in welchem Fall machen soll. Und jetzt kommt Uwe auch noch mit einem Haufen Zeugs obendrauf. Ich möchte euch an der Stelle ganz bewusst und dick unterstreichen, Gott schreibt durch dich in aller Unvollkommenheit Geschichte. Du musst gar nicht meinen, perfekt sein zu müssen. Wie so die typisch christlichen Eltern, die mit ihren Kindern am Morgen beten, die am Mittagstisch beten, die am Abend beim ins Bett gehen noch beten, die nur christliche Musik hören, die vorbildliche Ehemänner und Ehefrauen sind, die regelmäßig in Gottesdienst gehen, die ihren Zehnten geben, die eher konservativ wählen und so das typisch fromme Ding, wo alles irgendwie perfekt ist. Ihr müsst nicht so perfekt sein, sondern Gott benutzt uns gerade in unserer Unvollkommenheit. Wenn ich in die Bibel reinschaue, und da kann ich gerade bei Adam und Eva anfangen, der zweite Sohn von Adam und Eva bringt gerade den anderen Sohn schon um. Abraham, der verkuppelt seine Frau mit einem König, weil er Angst hat. Rebekka verbündet sich mit dem Sohn hinterm Rücken vom Vater und hintergeht ihn. Eli verliert völlig die Kontrolle über seine beiden Söhne. David geht fremd und später zettelt sein Sohn eine Rebellion gegen ihn an. Also hey, das sind Eltern, du. Wenn du dir das anschaust, dann muss man sagen, also auch die Bibel zeigt schon ganz klar, du musst nicht perfekt sein. Und Gott baut sein Reich nicht mit perfekten Leuten, die einfach alles im Griff haben. Eltern sind nur Menschen und Eltern sind Menschen mit Fehlern. Und Eltern sein ist schwer und Familien sind manchmal chaotisch. Und meine Eltern haben Fehler gemacht, aber meine Eltern haben auch viel Gutes gemacht. Ich habe Fehler gemacht, Renate hat Fehler gemacht, aber wir haben auch viel Gutes gemacht. Wir müssen uns, finde ich, aber davor hüten, zu meinen, wir müssen echt voll perfekt sein. Und nur wenn wir perfekt sind, dann funktioniert das dann auch wirklich. Ich möchte dir Mut machen, dass du dir bewusst bist, Gott baut mit dir und mit deiner Familie oder zeigt die Geschichte der Erlösung und der Wiederherstellung durch Gottes Liebe. Und glaub nicht an die Legende, dass du perfekt sein musst, sondern erleb ganz bewusst die Gnade, die Wiederherstellung, die Barmherzigkeit Gottes in deinem Leben. Und wenn das passiert, dann werden deine Kinder aus der allerersten Reihe die Gnade Gottes und seine Liebe und seine Wiederherstellung sehen. Liebe ist dabei das Entscheidende. Und Jesus nimmt genau diesen Vers von Mose später einmal auf, als er nach Regeln gefragt wird. Welches ist das wichtigste Gebot, wird er gefragt. Und er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Also nicht Regeln, sondern die Liebe ist das Entscheidende. Das gilt auch für uns als Eltern, als Erzieher. Es braucht keine Vollkommenheit, sondern es braucht einfach wirklich herzliche, echte Liebe zu den Kindern. Die Familie ist, und so unterschiedlich die in verschiedenen Generationen ausgeprägt ist, das Herzstück der Gesellschaft und prägt unser Umfeld. Die Familie prägt letztendlich auch unsere Gesellschaft hier in der Schweiz. Das muss uns einfach wichtig sein. Und weil Familie so prägend ist, möchte ich jetzt 4 Familienwerte nennen und die euch noch als Hilfe ein Stück mitgeben. Der erste Familienwert ist, Gott ins Zentrum zu stellen. Den nenne ich deshalb, weil Mose schon gerade ganz am Anfang diesen ersten Wert dem Volk nennt. Und zwar sagt er, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Also alles, was wir sagen, alles, was wir tun. Er ist Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben und vor allem anderen kommt erstmal er. Man nennt das bei den Israeliten das Schma Israel. Und diesen Satz, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, wird von den Israeliten 2-mal am Tag gebetet. Er hängt als Erinnerung an ihrem Türpfosten und soll so einfach immer wieder Orientierung und Hilfe beim Finden von Prioritäten sein. Also wenn wir uns permanent daran erinnern, dass Gott Gott ist in seiner Allmacht, dann glaube ich, wird das auch ein Stück weit unser Erziehen entstressen, weil wir wissen, Gott ist der Allmächtige, Gott ist der Fehlerlose, der mich gebraucht und nicht ich muss alle Erziehungsratgeber bis zur Perfektion und dann vielleicht. Deshalb ist dieser erste Wert, Gott als allererstes, so wichtig an der Stelle. Der zweite Familienwert ist das Herz erobern. Und ich nenne noch einmal diesen Vers, ihr sollt ihn, Gott, von ganzem Herzen lieben, von ganzer Hingabe, mit aller Kraft. Das gibt Mose ihnen mit und ich finde es noch interessant, er verbindet das Lieben Gottes an einer anderen Stelle, direkt in den 10 Geboten, mit einem Prozess, ich lese euch das gerade vor, doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Also da gibt es ein Wechselspiel zwischen Gott lieben und mit meinem Herzen sich ihm gegenüber ausstrecken und auf der anderen Seite die Gnade Gottes, die ich erleben darf. Und das ist so ein Miteinander von Liebe und von Gnade, die ich erlebe. Und diese Liebe, die macht den Unterschied, die ist wirklich wichtig. Die Liebe macht den Unterschied zwischen traditionellem Glauben, mein Gott halt am Sonntag in Kille, und wirklich echter, ehrlicher, tiefer Beziehung zu Gott. Und das gilt ja genauso auch bei uns in der Erziehung, wenn es um Liebe geht. Das Aufbauen einer Vertrauensbeziehung zu den Kindern ist unglaublich wichtig. Das Nehmen des Kindes ans Herz der Mutter und das Spüren, sie ist da und sie liebt mich, das ist wichtig. Und dieses Aufbauen Bauen des Vertrauenskontos, das ist extrem wertvoll. Und deshalb möchte ich euch auch bitten, hütet euch vor so Vertrauenskiller, die schnell mal als Erziehende bei uns passieren. Zum Beispiel, wenn ich das Kind im Zorn bestrafe, wenn ich Worte der Ablehnung den Kindern gegenüber verwende, wenn ich ihre Stimme überhöre oder vielleicht gar nicht versuche, sie wirklich zu verstehen, wenn ich meine Versprechen nicht halte. Das Aufbauen der Vertrauensbeziehung hat, finde ich, also aus meiner Erfahrung, jetzt rede ich als Patre der Familie Knoblauch, einen ganz besonderen Wert bis zur Pubertät hin. Also als dann unsere Mädels so 13, 14, 15, 16 waren, das war wirklich schwierig für mich als Vater, muss ich ehrlich sagen, und ich glaube auch für Sie auch nicht einfach. Und an der Stelle finde ich, ich bin so ein Kontrollfreak irgendwie, ich möchte es im Griff haben. Und du hast da die Kinder, die Teenies einfach nicht mehr im Griff, weil sie ja logisch ihre eigene Persönlichkeit heranbilden und selbstständig werden und alles. Aber da war ich so froh, dass bis zu diesem Alter wir ein gewisses Maß an Vertrauen und an Wertvermitteln schaffen konnten, weil wir nachher wenig Einfluss noch hatten und sich dann irgendwo auch gezeigt hat, hat das gefruchtet, haben sie was gelernt oder ist die Vertrauensbeziehung überhaupt nicht da. Dritte Familienwert, bei sich selbst anfangen. Das klingt ein bisschen komisch vielleicht, ich erkläre es gerade. Mose sagt, bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch sage. Und dabei spricht Mose nicht an die Kinder, sondern Mose spricht zu den Eltern und sagt, ihr seid dafür verantwortlich, bewahrt die Worte im Herzen. Also es geht zuerst mal darum, wie ich lebe, bevor ich anderen sage, wie sie leben sollen. Und das merkt ihr in der Familie sicherlich ganz automatisch. Als Eltern seid ihr immer Vorbild. Man sagt ja so, sei ein Vorbild. Das ist völliger Quatsch, weil du bist immer Vorbild. Die Frage ist nur, was für ein Vorbild du bist. Und Vorbild ist genau das, was hier der Vers anspricht. Also du selbst musst lernen, mit Gott richtig zu leben und dann wirst du ein Vorbild sein für die Kinder. Sie werden an dir sehen, wie du die Beziehung zu Gott lebst. Sie werden an dir sehen, wie du mit dem Geld umgehst, wie du mit deinem Arbeitgeber umgehst, wie du mit anderen Personen umgehst. Sie werden an dir sehen, wie du Konflikte löst und wie du mit anderen kommunizierst. Und das Problem an der Stelle finde ich, wir wollen Vorbild sein und jetzt wollen wir auch noch ein gutes Vorbild sein und wir wollen eigentlich fast perfekt sein, oder, den Kindern gegenüber. Und die Gefahr, finde ich, ist, wenn wir dann versuchen, das Vorbild so gut zu sein, dass wir perfekt sind, dann spielen wir schnell mal unseren Kindern irgendetwas vor, was wir gar nicht sind. Denn wir sind nicht perfekt, aber wir würden es gern sein und wir wollen ein perfektes Vorbild geben. Und ich möchte euch warnen davor, vor euren Kindern Theater zu spielen und so zu tun, als ob ihr perfekt seid. Weil das werden die durchschauen. Irgendwann merken die das, dass du nicht perfekt bist. Und dann bricht ein Stück Vertrauen, weil sie sehen, das, was ich sehe, stimmt gar nicht überein mit dem, was wirklich ist. Also deshalb finde ich, ist dieses perfekt sein müssen, das ist sogar nicht nur unnötig, sondern ist auf der einen Seite sogar gefährlich. Ich finde, Kinder dürfen sehen, dass ich als Eltern Fehler mache, dass ich nicht zum Beispiel auf alles eine Antwort habe, dass ich sagen muss, du, sorry, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Dass ich selber mit Problemen kämpfe, dass ich mich zum Beispiel bei meinem Kind entschuldigen kann, wenn ich vielleicht aus Wut und aus Ungeduld irgendwas Blödes gesagt habe. Sie dürfen sehen, dass ich in meine Ehe investiere, weil es mir wichtig ist. Sie dürfen sehen, wie ich Konflikte auch persönlich löse. Und ich bin überzeugt davon, dass das ihnen helfen wird. Der vierte Familienwert, der letzte, Rituale schaffen. Und zwar meine ich damit Folgendes. Auch nochmal zu Mose zurück, er sagt, prägt sie euren Kindern ein, redet immer und überall, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt, aufsteht, schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band, bindet es um die Hand und um die Stirn, ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Also das sind so richtige so Verhaltensweisen, Rituale, was sich immer wieder holt. Und ich glaube, dass Mose das genau aus dem Grund macht, bis jetzt war für das Volk Israel Gott immer klar sichtbar. Da gab es morgens und abends Manna, hat Gott geschenkt. Er war in der Wolkensäule tagsüber mit ihnen, er war nachts in der Feuersäule mit ihnen. Das heißt, das Verhältnis zu Gott war ganz eng. Aber jetzt, beim Einzug ins Land Kanaan, wird sich das zumindest sichtbar ändern. Da ist kein Manna mehr, da ist keine Wolkensäule mehr, da ist Gott nicht mehr so nah spürbar. Und deshalb sagt er ihnen, benutzt verschiedene Rituale, um Gott präsent zu halten, um das nicht zu vergessen in dem Luxus, den ihr nachher in Kanaan haben werdet. Und diese Rhythmen, diese Rituale, dieses Wiederholen, das ist ja auch für uns oft sehr hilfreich. Und ich möchte euch ein paar Rituale nennen, das ist jetzt auch wieder von uns aus der Familie, aber können euch vielleicht Anregungen geben, wie ihr als Eltern auch Rituale schaffen könnt, um immer wieder Gott im Zentrum zu halten und nicht zu verlieren und als festen Wert, den dann auch den Kindern vermitteln könnt. Erstens gemeinsame Mahlzeiten, klingt völlig banal, aber das sind die Knoblauchs, die gern essen, also feste Mahlzeiten. Das ist so ein Punkt, finde ich, da finden Gespräche mit den Kindern statt, ganz automatisch. Da hockt man miteinander zusammen und jeder erzählt, wie war es in der Schule, wie ist es hier bei der Arbeit, beim Einkaufen, sonst irgendwo. Da tauscht man einfach ganz, ganz zwanglos miteinander aus. Ich kann mich noch erinnern, früher als Kinder, wir mussten immer regelmäßig abtrocknen, den nach dem Abwasch. Wir hatten keine Spülmaschine damals und meine zwei Brüder und ich, wir waren immer im Turnus dran mit meiner Mutter. Und ich kann mich noch gut erinnern, die Gespräche, damals habe ich das nicht wahrgenommen, aber jetzt im Rückspiegel sehe ich das, die Gespräche mit meiner Mutter damals, die waren extrem wertvoll, weil du einfach mal eine Viertelstunde Zeit hattest mit ihr alleine. Und man hat über alles Mögliche geredet, was weiß ich, gar nicht organisiert, irgendwie so, nicht so nach dem Motto, jetzt müssen wir uns mal zusammensetzen, sondern das hat sich einfach zwanglos ergeben während dem Abwaschen. Ich fand das ein hervorragendes, im Nachhinein ein hervorragendes Ritual. Direkt dabei hat es mir keinen Spaß gemacht, aber im Nachhinein sehe ich den Wert, den das hatte. Zweites Ritual, zusammen unterwegs sein, gemeinsam Ferien machen, Radtour machen, miteinander, wir sind viel miteinander ins Schwimmbad gegangen, nach Rottweil haben das miteinander genossen. Und das Interessante ist, bei so Freizeitaktivitäten, da werden die Kinder ja, oder die Eltern von den Kindern eher als Kumpels wahrgenommen. Also wenn du vier Fahrräder hast und jetzt wärst der Erste, dann ist der Vater halt auch einer von den anderen. Und dann ist man miteinander mehr so als Kumpel unterwegs. Und ich finde, das hat auch einen großen Wert, dass man da ganz zwanglos miteinander umgehen kann und einfach Vertrauen bauen kann miteinander. Ein drittes Ritual, das ich sehr empfehlen möchte, ist die Kinder ins Bett bringen. Ich finde das deshalb wertvoll, weil man da einen ganz besonderen Zugang zu den Kindern bekommt. Ihr kennt das vielleicht auch aus eigener Erfahrung, irgendwie wenn die Eltern nerven, du gehst ins Zimmer, bang, Tür zu, lass mich in Ruhe. Irgendwie so, das ist so das eigene Refugium, da bin ich, das ist meins. Und wenn ein Elternteil da rein darf beim ins Bett bringen, dann ist das ein ganz besonderer Punkt von Nähe, wo man miteinander austauschen, wo man miteinander beten kann. Das finde ich ist eine ganz besondere Gelegenheit beim ins Bett bringen. Gemeinsames Frühstück war für uns immer wertvoll, am Morgen noch mit den Kindern beten, bevor sie in die Schule gehen. Das habe ich regelmäßig gemacht und das fand ich auch immer einen schönen Punkt. Du beginnst den Tag miteinander, man befiehlt sie Gott an und dann stellen wir uns den Herausforderungen. Und dann Samstagmorgens frühstücken, schon wieder essen, das war auch so ein Punkt, den wir immer miteinander genossen haben. Da sind wir manchmal 2 Stunden miteinander gehockt und haben miteinander geredet über alles Mögliche. Da hat man Zeit gehabt, da war nichts anders irgendwo und das war auch immer eine sehr heilvolle Familienzeit. Also je nach Alter, das hat sich natürlich dann geändert, nachdem die Aufstehzeiten immer weiter auseinander differiert sind, war das mit dem gemeinsamen Frühstück dann auch nicht mehr so technisch machbar. Aber es gab eine ganze Phase in der Familienzeit, wo das gut machbar war. Ich möchte euch da sehr Mut dazu machen. Wichtig dabei, finde ich, ist, nicht nachmachen, nicht kopieren, sondern kapieren. Also ihr müsst eure eigenen Rituale finden, wo ihr sagen könnt, das sind Punkte in meiner Familie, wo ich ganz bewusst Zeit investieren kann, wo ich Beziehungen aufbauen kann, wo ich die Werte vermitteln kann, wo Vertrauen wachsen kann. Und das kann dann völlig anders aussehen. Ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, was ich jetzt erzählt habe, oder 30 oder 40. Ja, Hilfe, genau. Keiner hat einen so großen Einfluss auf die Kinder wie ihr selber als Eltern. Und ich möchte euch Mut machen, euch diesem Einfluss bewusst zu sein und diesen Einfluss auch ganz bewusst wahrzunehmen. Der Schlüssel zu den Herzen der Kinder ist die Liebe, die ihr in der Familie geben könnt. Wir versuchen in der Gemeinde, das durch das Licht, durch die gelbe Farbe, durch Aktionen und durch Gefäße, in denen wir vermitteln, mitzuhelfen. Und wie das dann funktioniert, bin ich gespannt am nächsten Sonntag. Das wird uns dann der Simi noch näher erklären.